Lieber Herr Dr. Bigus, Sie sind ja Schulmediziner, aber haben sich auch den ganzheitlichen alternativen Therapien zugewandt, sozusagen das Beste aus den beiden Welten so kombiniert. Nun sind Sie der ärztliche Leiter hier im Parkschlösschen. Das lässt ja erahnen, Ayurveda wird hier ein bisschen anders verstanden als nur Wellnessumfeld zu sein für entspannende Ölmassagen.
Ja, das Haus hat sich schon seit Bestehen auf die Fahnen geschrieben, ein medizinisch orientiertes und traditionelles Ayurveda anzubieten, sodass es also sich weit, weit vom Wellness entfernt.
Was ja schade ist, denn das ist ja der Fluch und Segen zugleich beim Begriff Ayurveda. Gerade in Frauenmagazinen wurde es ja oft so dargestellt als luxuriöse Wohlfühlbehandlung. Das weckt natürlich Sehnsüchte, wenn man das so sieht, diese schönen Bilder mit dem warmen Öl, das über die Stirn läuft. Aber es hat natürlich mit einer seriösen ayurvedischen Behandlung nur Spurenelemente gemeinsam.
Das ist wohl wahr, aber Sie können natürlich alles das, was Sie jetzt gerade im Wellnessbereich genannt haben und im luxuriösen Bereich anschließend an die ayurvedische Behandlung hier im Hause genießen, indem Sie sich halt gesundheitlich doch deutlich besser fühlen, wenn Sie zurückkommen und ayurvedische Grundsätze berücksichtigen.
Das hört sich aber trotzdem erstmal nach Arbeit an. Das ist jetzt stelle ich mir mal so vor, Sie sind mal in Urlaub so, und sind dann in einem wunderschönen Wellnesshotel. Und da werden dann ayurvedische Massagen neben vielem anderen Schnickschnack angeboten, vielleicht sogar der Stirnguss, weil das eben auch in den Beauty-Artikeln immer so schön bebildert wurde. Kann man das eigentlich verantworten?
Naja, also Ayurveda ist ja nicht auf die Ölmassagen reduziert. Das ist sicherlich eines der angenehmsten Dinge. Aber man muss auch wissen, dass Ayurveda ein breiter aufgestelltes Konzept ist, ein ganzheitliches Therapiekonzept ist, wo über die Ernährung letzten Endes, aber auch über die Regulierung des Lebensrhythmus, Bewegung und natürlich dann auch Entgiftung, also dann die Ölmassagen und eine pflanzlich orientierte zusätzliche Therapie, das gesamte Konzept abgearbeitet werden muss. Und erst dann hat man letzten Endes, wenn man als Patient oder Gast im Mittelpunkt der Therapie steht, auch alle Möglichkeiten, diese optimierenden Effekte dann auch hinterher weiter zu nutzen.
Also ich merke schon hier im Parkschlösschen, in einem Seitental der Mosel, da wird Ayurveda mit sehr viel Ernst und Ernsthaftigkeit praktiziert. Das hört sich ja zunächst einmal gar nicht so lustvoll an. Also nicht nach etwas, was man so sich gönnt als Alternative zu einem normalen Urlaub.
Nein, also Ayurveda in der Form, wie wir es hier praktizieren, ist eigentlich für den Organismus Schwerstarbeit. Und das hängt aber ein bisschen mit damit zusammen, dass wir in unserer Vergangenheit alle nur ein bisschen mit unserem Körper nicht so optimal umgehen und das Gesamte sich darauf reduzieren lässt, dass das Energieangebot nicht der Energiebereitstellung entspricht. Und wenn das also über Jahre, Monate hinweg so ist, dann muss man natürlich auch da in Kauf nehmen, dass man in einem ganzheitlichen Therapiekonzept nicht nur Wellness-Effekte hat, sondern dass man da auch ein bisschen mehr arbeiten muss, sprich der Körper. Aber er dankt es natürlich hinterher, indem wir psychische, körperliche und auch geistige Stabilität erreichen, um nicht zu sagen Körper, Geist und Seele in Harmonie. Was vielleicht unter den Bedingungen der modernen Medizin und der immerwährenden neuen energetischen Betrachtung heißt, ich bringe meine Energieanforderungen mit der Energiebereitstellung in Einklang.
Nun gibt es ja zugegebenermaßen sehr unterschiedliche Programme mit auch sehr abweichender Belastung, aber allen gemein ist ja, dass sie einen, sagen wir mal, anderen Ansatz haben als das, was uns so tagtäglich umgibt. Wir sind es gewohnt, wenn wir ein Zipperlein haben, dann nehmen wir eine Pille und gut, ist ja eigentlich ganz praktisch, aber ist ja das Gegenteil von dem Ayurveda, wie es hier vorgelebt wird.
Ja, das ist richtig. Also ich sage mal so, Ayurveda ist natürlich eine Medizin oder ein Medizinkonzept, was den Patienten in den Mittelpunkt der Therapie stellt. Im Gegensatz zu dem schulmedizinischen Konzept. Wenn ich mich also irgendwo mit einem Schnupfen infiziere, dann sagt die Schulmedizin, der oder derjenige hat mich angesteckt, was wir auch sehr schnell sagen. Im Ayurveda ist es umgekehrt. Mein derzeitiges Immunsystem hat es nicht geschafft, die Keiminvasion abzuwehren. Und insofern arbeitet Ayurveda nicht an der Umgebung, sondern es arbeitet am Patienten und stellt ihn in den Mittelpunkt, denn er muss Leistung erbringen, um alles das, was er sich negativ angetan hat, besser und positiv zu gestalten.
Nun geistern ja hier immer wieder diese drei Doshas herum, aus denen ich irgendwie zusammengebastelt bin. Was tun die denn in meinem Körper? Bekämpfen die sich?
Naja, bekämpfen, das ist vielleicht nicht so sehr das richtige Wort, aber sie können zumindest in eine Störung übergehen. Und in dem Moment, wo ich ähnlich einer Waage auf der einen Seite eine Riesenbelastung oder ein Gewicht drauflege, dann geht natürlich die andere Seite in die extreme Störung hinein. Ne? Und das Ziel von Ayurveda ist es, weniger die Doshas, das ist natürlich nur eine Beschreibung, aber das Energiesystem des Körpers in die Mitte zu bringen, auszurichten, in die Harmonie zu bringen. Und das heißt natürlich dann, dass Vata, Pitta und Kapha im Einklang sind. Und wenn das geschafft ist, dann ist der Mensch gesund. Zumindest so lange, bis er sie nicht wieder in die Störung praktiziert.
Das heißt, wir würden jetzt als althergebrachte Schulmedizinabhängige sagen, also drei Tropfen Dosha rein und zwei Tropfen Pitta und dann ist das Vata auch wieder schön.
Wir müssten es mal versuchen. Ich weiß es nicht. So geht es, glaube ich, nicht. Es ist schon ein bisschen komplizierter. Also vor allen Dingen, weil wir ja wirklich Dinge ausmerzen müssen, die für uns in der normalen Lebensart, insbesondere jetzt hier in unserem Umfeld, doch nicht immer so optimal laufen. Wir sind nun mal jemand, die bis zum Umfallen arbeiten, Pitta zum Beispiel. Wir sind auch jemand, der sehr viel Ängste und Sorgen hat, Vata. Und da lässt sich natürlich ganz schnell eine Krankheit, eine Störung und dann eine Krankheit implizieren. Und Ayurveda versucht, die Ursachen dieser Störung oder so versucht, den Ursachen dieser Störung auf den Grund zu gehen, die zu beseitigen und alles andere dann, was sich auf diesen Störungen aufbaut, eben auszuschalten. Und das ist dann eben die Arbeit, die der Körper, der Organismus vollbringen muss während einer Kur.
Gibt es ja wahrscheinlich kaum jemanden, bei dem die Doshas in wunderbarem Gleichgewicht sind, was ja ganz gut für sie ist auch, oder?
Naja, wird schon jemand geben. Also wenn ich natürlich meditiere, wenn ich mich sehr gesund ernähre und wenn ich meinen Lebensrhythmus optimal gestalte, dann werde ich schon in einer optimalen Dosha- oder Energieausrichtung sein. Aber es ist natürlich schon sehr schwer. Und wir haben aber auch im Körper genügend Regulationssysteme, um kurzfristig diese Sachen mal auszugleichen. Das darf man ja nicht vergessen. Unser Körper ist ja keine Maschine, sondern er kann natürlich vieles ausgleichen. Das heißt auch nicht, dass ich ein ganzes Leben lang nur als Wede leben muss, sondern ich kann natürlich schon bestimmte Dinge mal ausgleichen. Nur ich kann nicht jeden Tag sündigen und das von früh bis Abend. Dann sind die körpereigenen Regulationsmechanismen sicherlich auch überfordert.
Gut, also reden wir mal nicht von Sünde, reden wir mal von Typen. Kann man die einzelnen Typen eigentlich gut erkennen bei den Menschen? Also wenn Sie mir jetzt ins Auge schauen, dann bin ich Schubs in der Schublade. Du bist Pitta oder Vata oder was auch immer.
Naja, zumindest wenn wir uns beide jetzt antragen, anschauen, dann sind wir natürlich schon, liegen Welten zwischen uns. Ne? Also ich sag mal so, Vata ist natürlich der luftigere Typ, der Typ, der also sehr leicht gebaut ist, der in der Gesundheit sehr vital ist, der im Raum lebt, in der Sphäre mit Gedanken und Kreativität. Pitta im Gegensatz ist die Kraft, der Macher, der sich natürlich mit einer Riesenenergie ausgestattet sieht von der Natur, der aber hineingreift ohne Ende und zu dem dann in der Regel der Arzt zum Patienten kommt, meistens mit Blaulicht. Ja, und ich bin halt eben der Kapha-Typ, der etwas ruhigere, aber kann natürlich auch, Kapha kann sehr schnell in die Störung übergehen und kann dann natürlich auch relativ schnell in die Krankheit gehen. Aber Die eigentliche Konstitution sind in der Regel Mischkonstitutionen. Es ist seltener, dass es Einzelkonstitutionen gibt und es ist auch seltener, dass alle drei Doshas gleich verteilt sind.
Jetzt werde ich also bei Ihnen betütelt und entgiftet mit Behandlung, mit gutem vegetarischen Essen, mit Ruhe und Gesundheitstipp den ganzen Tag über. Und kaum bin ich raus, da lockt dann die Bratwurst und alles ist wieder für die Katz, oder?
Naja, das ist ein bisschen ein Problem. Von uns raus, hoch in die Raststätte in Hunsrück und die Schweinshaxe, das kann sehr übel werden, denn Sie müssen sich immer dran denken. Es ist so, als hätten Sie einen Gipsverband dran während einer Kur. Wir verabreichen die mildeste basische Kost, die ist so leicht verdaulich. Und wenn ich da natürlich jetzt unmittelbar am Kurende rausgehe und wieder den Lastern fröne, dann ist es so, als wenn ein verunfallter Sportler den Gipsverband abkommt und sofort 1000 Meter läuft. Das geht einfach nicht. Und da muss man dann natürlich Krankheiten einplanen, die dann natürlich auch zum Teil lebensbedrohlich sein können. Also es ist ganz wichtig, nach einer Panchakarma-Kur, also Reinigungskur, auch die Kurzeit noch anschließend zu verdoppeln und eine Nachkur zu machen. Und nicht gleich Raststätte, Schweinshaxe und so weiter.
Urlaub vom Urlaub, das ist doch schön. Aber ich muss mich ja hier wirklich, ich sag mal, auch ein bisschen anstrengen, bei allem Schönen, was mir hier passiert, mich darauf auch einzulassen, Panchakarma.
Da muss ich mal gleich anstrengen müssen Sie sich gar nicht. Sie müssen sich eigentlich fallen lassen hier. Der Rest, den machen wir und den macht Ihr Körper meistens, ohne dass Sie es merken oder dass Sie manchmal ein paar Symptome haben, die wie Kopfschmerz und Entgiftungsschmerzen in der Muskulatur, die natürlich nicht schön sind. Aber anstrengend, das sollten Sie vorm Tor lassen.
Na, ich meinte jetzt auch nicht physisch anstrengend, dass ich hier jetzt hier die Treppen rauf und runter laufe, sondern man muss sich, sag mal, vom Willen her anstrengen, dass man das machen möchte. Wenn ich so eine richtige Panchakarma-Kur mache, das ist ja kein Zuckerschlecken. Ich nehme jetzt nur die Begriffe Ghee, also das Butterfett, das Leckere, was man morgens auf nüchternen Magen trinken soll, dann nach 3 Tagen auf einmal das Rizinus, dann gibt es diese schönen Einläufe, was auch bei manchen Menschen vielleicht ein bisschen Befremden hervorruft. Also ich muss es auch wirklich wollen, wenn ich es tue.
Das ist wohl wahr. Man muss es wollen und damit steht natürlich der gesundheitliche Fortschritt im Mittelpunkt. Das ist das, der Trost wieder dabei und man muss sich natürlich bei solchen angenehmen Dingen ein bisschen überwinden. Das stimmt schon.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das wirklich denn so bei Ihnen? Ich meine, ich habe es ja noch nicht jetzt sehen können, weil ich ja erst ganz kurz hier bin. Springen die alle wie junge Fohlen durch den Park, wenn die Kur vorbei ist?
Nicht unbedingt alle. Der häufigste Energiezuwachs wird am Ende der Kur nach dem großen Einlauf, meistens tritt er ein und tritt auch bei manchen Patienten, das sind die aber die weniger Patienten, der tritt er in der Nachkur auf zu Hause. Aber ich würde mal sagen, 99% der Fälle ist ein Energiezuwachs auf jeden Fall spürbar.
Das ist doch mal schon schön. Aber das Pikante ist ja, in Indien ist Ayurveda eigentlich, man könnte fast sagen, eine arme Leute-Medizin. Wer es sich leisten kann von den reichen Indern, der legt sich in ein westlich orientiertes Krankenhaus. Hier ist es genau umgekehrt. Ayurveda ist purer Luxus für die Besserverdienenden.
Na gut, aber dass es in Indien eine arme Leute-Medizin ist, heißt ja nicht, dass sie nicht wirksam ist. Ne? Indien hat eine hervorragende Schulmedizin, Indien hat eine hervorragende Homöopathie und Indien hat hervorragende ayurvedische Medizin. Also dieser Dreierkomplex, der ja auch von staatlicher Seite schon wahnsinnig toll gefördert wird, der sollte uns eigentlich in Deutschland eigentlich ein bisschen Ansporn geben und wir könnten natürlich die Kassenkosten deutlich senken. Und es ist nach wie vor bei Ayurveda so der Fall, dort muss der Patient selbst etwas tun. Und diese Mentalität häufig, nun mach mal, ich gehe so wie in eine Autowerkstatt und lass was wechseln, das ist in Ayurveda ungebräuchlich.
Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, eine Kur wirkt am besten da, wo sie erfunden wurde. Ist Panchakarma in Indien oder Sri Lanka nicht sinnvoller?
Sinnvoller weiß ich nicht, wahrscheinlich zumindest billiger. Aber hat natürlich auch Nachteile. Ich will die Kuren in Sri Lanka oder Indien überhaupt nicht werten. Es gibt sicherlich hervorragende Zentren, die das auch machen. Was so ein bisschen der Nachteil ist, dass ich, wenn ich mein Vata und Pitta, was ja die Hauptstörungen sind in unserer Gesellschaft, wenn ich das halbwegs in der Kur beruhige, also zur Norm bringe, dann stresse ich es natürlich schon mit dem Rückflug ganz ungemein wieder. Das heißt, ich gebe natürlich einen gewissen Kurerfolg schon wieder auf. Nachteilig können sein eine doch noch etwas ungewohntere Küche als bei uns hier. Ohne jetzt, wie gesagt, zu werten, es können sein, dass doch eine andere hygienische und Zustände mit unterherrschen und natürlich zum Teil auch Sprachbarrieren. Alles das sind Dinge, die sollte man berücksichtigen. Das, was am meisten aber den Stress beinhaltet, ist der lange Flug zurück.
Ich könnte mir auch vorstellen, das Klima, also wenn es da so knappe 40 Grad im Schatten ist und ich kriege eine warme Ölmassage, dann sehne ich mich doch wieder ins Moseltal zurück.
Aber die 40 Grad, die hat man jetzt auch gerade. Also okay, natürlich sind klimatische Bedingungen schon ein bisschen anders. Aber ich sage mal so, es gibt sicherlich auch Zentren im Gebirge und so, die angenehmere Umstände. Aber mir fällt natürlich noch ein, wenn ich in einem anderen Land bin, dann habe ich natürlich auch das Bestreben, manchmal ein bisschen was vom Land mitzubekommen. Oder möchte natürlich auch an den Strand gehen. Und da sind wir natürlich dann in dem Zwiespalt, dass wir während der Kur schon wieder Leistungen uns auferlegen, die vielleicht den Kureffekt auch ein bisschen schmälern können. Insofern sind wir ganz froh, dass das wunderschöne Haus hier in einem Tal liegt, in einem Kaffertal liegt mit einem Flüsschen in Traben-Trarbach, wo also, weiß Gott, nicht der Nabel der Welt ist und auch eben nicht so viel Betrieb ist, dass man unbedingt hier ein Nachtleben oder spätes Leben haben muss, sondern hier wirklich am Tor das Leben, das anstrengende Leben von draußen abgeben kann.
Ja, das Exotischste in Traben-Trarbach ist das größte Buddha-Museum der Welt, mindestens des Universums.
Ja, der beruhigt. Buddha beruhigt auch. Buddha ist nicht verantwortlich dafür, dass hier in Traben ein Nachtleben steppt. Ne? Also die Energien, die natürlich immer und um das Buddha-Museum herum, sie sind natürlich auch beruhigende Energien. Und wenn man da reingeht und meditiert, das ist schon eine sehr angenehme Situation.
Nun, neben diesem eigentlichen TÜV, wenn man das so bezeichnen möchte, die Panchakarma-Kur, gibt es hier im Parkschlösschen natürlich auch noch ganz andere Light-Varianten, wenn ich das so nennen darf, über eine, die Lifestyle-Coaching sich nennt, werde ich noch ein eigenes Gespräch führen. Haben Sie denn als Ayurveda-Arzt und Arzt einen einfachen Tipp, den jeder so befolgen kann, ohne dass er sein Leben so komplett umstellen müsste?
Also ohne konkretes Umstellen ist es wohl schlecht. Und meistens wird man zum Umstellen eigentlich erst getrieben, wenn man das erste Mal Blaulichtwagen oder Rettungsstellenluft geschnuppert hat, dann geht's meistens im Bewusstsein. Also es sind eigentlich alle Dinge, die wir umstellen müssten. Was aber eine ganz besondere wichtige Umstellung wäre, ist, die Mittagsmahlzeit einzuhalten und abends nur die leichte. Das ist eine der Haupterkenntnisse im Ayurveda. Und die würde auch die größte Auswirkung auf den Energiezuwachs haben. Ansonsten kann man es natürlich auf eine ganz normale Formel bringen. Also ich habe das im Vergleich mit der Einsteinschen Relativitätstheorie, die ist auch so weltumspannend. Und in dem Moment, wo ich meine Energieanforderung deutlich über der Energiebereitstellung habe und das über einen längeren Zeitraum, in dem Moment muss ich damit rechnen, Störungen zu haben und krank zu werden. Insofern sollte ich nur kurze Zeiten in der Überanstrengung arbeiten und sollte alles tun, in dieses Gleichgewicht zu kommen und die Mittagsmahlzeit einzuhalten. Wenn das erreicht ist, dann haben Sie über die Hälfte der Miete rein und dann kann man Ayurveda auch als Schönheit und Wellness genießen.
Es ist ja so, dass unsere Zuhörer kennen Sie ja nicht sehen jetzt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, das ist doch ein Mensch, der steht doch für den wirklichen Genuss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie abends nur ein Kleeblatt essen, oder?
Also das Schöne am Ayurveda, das mache ich mit Sicherheit nicht. Ne? Ich ernähre mich schon hier im Haus eigentlich überwiegend sehr gesund, schränke meinen Genuss schon ein, aber Ayurveda verbietet nichts, das ist eigentlich das Schöne. Ayurveda balanciert und wenn ich eben, und das kennen wir auch in unserer deutschen Küche, keine Hausfrau würde heute einen Eiskrauteintopf ohne Kümmel kochen. Das heißt, mit dem Kümmel vermeiden wir den blähenden Einfluss und Ayurveda macht das genauso. Und Ayurveda verbietet auch keinen Alkohol, weil das ist immer eine der ersten Fragen. Wir therapieren auch mit Alkohol. Wir haben also Kräuterweine und in den Schriften heißt es auch, wenn Wein von sattwischen, also glückseligen Menschen von Regeln getrunken wird, dann ist er Pitta stabilisierend und fördert Mut und Kühnheit. Wer will das schon nicht haben? Aber wenn wir ihn natürlich aus Frust heraus trinken, in Unmassen und erhöhten Dosen, dann müssen wir natürlich damit rechnen, dass da das Pitta strapaziert wird und dann schon ins Kapha übergeht. Also es ist immer alles eine Frage der Dosis. Es hat auch Paracelsus hinterher gesagt. Und es ist halt eigentlich die eigene Vernunft, die eigentlich dazu bringt. Und dann kann man auch mal abends weggehen mit Freunden, kann auch mal was anderes essen als nur Gemüse und gedünstet. Dafür haben wir schon Regulationssysteme. Nur wenn ich es halt jeden Tag von früh bis abend mache, muss ich damit rechnen, dass es eben nicht zur Gesundheit führt.